Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Ich sag noch mal kurz meinen Namen für die mich nicht kennen. Mein Name ist Dana Lukas und ich bin so als Hobby-Theologin unterwegs, predige in meiner eigenen Gemeinde und ja, manchmal selten auch woanders. Und ich würde gerne vor meiner Predigt noch kurz mit uns beten. Ja, wir danken dir, lieber Gott, für diesen neuen Tag. Du hast gesagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Du hast auch diesen Tag gemacht. Ja, wir freuen uns darüber, dass wir leben und wir danken dir für alles. Und ja, wir bitten dich darum, Herr, segne uns an den Stellen, wo wir dich heute Morgen brauchen. Wir bringen dir unser Herz, so wie es heute Morgen aussieht. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du wirkst hier in diesem Gottesdienst. Ich bitte dich, dass du durch meine Predigt wirken kannst, dass du sprechen kannst und dass du jedem etwas mitgibst, was er oder sie braucht. Wir danken dir für alles. Amen. Ja, ich habe ein sperriges Wort mitgebracht, das Wort Entlastungspaket. Es erscheint auch gleich hier hinter mir. Das ist ein Wort, was ungefähr ab Mitte letzten Jahres sehr häufig in den Medien gefallen ist. Und ich habe darauf getippt, dass es das Wort des Jahres 2022 wird, ist es aber nicht geworden, sondern das Wort Zeitenwende. Aber dieses Wort kam sehr häufig vor, denn das Jahr 2022 war, wie auch alle Jahre davor, geprägt durch Krisen. Wir denken zuerst an den Krieg in der Ukraine, aber auch den Klimawandel. Letztes Jahr hatten wir eine große Hitzewelle. Weitere Krisen und Konflikte in der Welt, wie im Jemen, in Syrien. Es gab Wirtschaftskriege, Drohungen, Aufrüstung und dann natürlich die Inflation durch die Preissteigerung. Es gibt wieder 800 Millionen Hungernde in dieser Welt. Es gibt so viele Krisen. Unsere Ampelkoalition hat, um dem zu begegnen, 3 Entlastungspakete geschnürt, um die Bevölkerung finanziell zu unterstützen, jeden Einzelnen, aber auch die Firmen. Und wer weiß, wie viele Milliarden diese Pakete umfassen? Was schätzt ihr, wenn ihr es nicht wisst? Keiner weiß es mehr. 60 Milliarden mehr? 200, genau. Es sind 295, fast 300 Milliarden tatsächlich. Ob sie inzwischen angekommen sind, ob sie bei den Menschen ankommen, die es dann wirklich auch brauchen, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, denn das soll ja keine politische Veranstaltung werden. Aber als ich dieses Wort gehört habe, habe ich mir gedacht, ich werde dazu mal eine Predigt halten. Das Wort Entlastungspaket ist ja an sich schon ein Widerspruch. Weil das Paket ist ja erstmal etwas, was mich belastet. Wenn ich ein Paket bekomme, muss ich es, wenn ich es an der Tür bekomme, muss ich es an einen bestimmten Ort schleppen. Wenn ich es irgendwo hinbringe zur Post oder abhole, ist es ja erstmal eine Last. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, sagt man. Damit sind die persönlichen Lasten gemeint, die jeder mit sich herumträgt. Unsere Vergangenheit schleppen wir manchmal mit uns herum oder unsere Defizite. Aber mir ist aufgefallen, das Wort Paket kann ja auch etwas Positives sein in Form eines Geschenkes, das ich bekomme. Wenn ich so ein Paket bekomme, das habe ich bestellt und das ist dann auch das Richtige und ich kann es auch gebrauchen, entlastet es mich ja. Vielleicht denkt ihr noch mal kurz darüber nach, wann ihr zuletzt ein Geschenk bekommen habt. Jemand hatte Geburtstag diese Woche, hat bestimmt ein Geschenk bekommen oder mehrere. Und an Weihnachten bekommen wir natürlich Geschenke, ist noch nicht so lange her. Und das kann uns auch freuen, das kann uns in positiver Weise belasten. Ich habe diese Woche eine Familie verabschiedet, die ich 2 Jahre lang begleitet habe. Also die Hilfe war zu Ende. Ich arbeite in der Jugendhilfe und begleite Familien über einen bestimmten Zeitraum. Und wenn dann diese Hilfe endet, bekommt man auch manchmal ein kleines Präsent. So war es dann auch. Ich habe so noch eine Weihnachtstüte bekommen. Dort war dann so ein Duftstäbchen drin und eine Schachtel Schokolade. Und ich musste natürlich dann dieses Paket für den Rest des Arbeitstages dann mit mir herumschleppen. Aber ich habe mich immer wieder gefreut, wenn mein Blick dann darauf gefallen ist. Ich bin jemand, der sich über Geschenke sehr freuen kann. Und ich habe mich gefragt in Vorbereitung dieser Predigt, was sind eigentlich Gottes Entlastungspakete für uns? Was sind Gottes Geschenke? Denn Gott weiß ja von allen Krisen dieser Welt und er weiß auch von unseren persönlichen Krisen und Fragen und Nöten und Bedürfnissen. Und was bietet er uns an? Ist er ein Gott, der weit weg ist, der sich das alles so anschaut hier, aber keine Antwort darauf hat? Oder ist er tatsächlich ein Gott, der uns beschenkt und der uns unter die Arme greift? Und dazu habe ich einige Bibelverse heute mitgebracht, keinen bestimmten Text, aber einige Verse dazu. Und das erste ist die Jahreslosung von letztem Jahr: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nun sind viele von uns ja schon sehr lange Christen und das ist natürlich für uns eine Wahrheit, die ist so klar wie Kloßbrühe. Natürlich wird Gott uns nicht abweisen, das wissen wir mit dem Kopf. Aber ist es so, dass wir es wirklich auch nutzen? Ich habe im letzten Jahr das Gebet ganz neu entdeckt. Das war mir, ich bin so in der Rush-Hour des Lebens, es war mir in den letzten Jahren auch verloren gegangen, so regelmäßig zu beten, mir Zeit zu nehmen. Aber gerade im letzten Jahr habe ich gesagt, ich möchte zumindest das Stoßgebet wieder mehr in Anspruch nehmen. Das Stoßgebet hat ja so einen schlechten Ruf häufig. Ja, aber da nimmst du dir doch gar keine Zeit für Gott. Klar, beim Stoßgebet zündet man keine Kerze an, man hat auch keine Bibel zur Hand. Aber das Stoßgebet kann man immer und überall beten. Und ich glaube, dass Gott sich auch darüber freut und dass auch das funktioniert. Ich möchte nämlich, dass mein Alltag funktioniert. Und in meinem Alltag, der ist so voll, habe ich oftmals nur für das Stoßgebet einen Atemzug. Und ein Stoßgebet kann ich in Gedanken beten. Ich kann es überall beten. Denn ich möchte, dass mein Alltag wirklich funktioniert. Ich habe so viele kleine Sorgen, wo es irgendwie passen muss. Das fängt schon damit an, dass ich meinen Sohn pünktlich in den Kindergarten bringen muss. Und wenn mein Mann dann Frühdienst hat und ich das alleine bewerkstelligen muss, unser Sohn ist nicht so leicht zu wecken. Also es gibt Kinder, die sind morgens hellwach, unser Kind nicht. Ich bin auch so ein bisschen Morgenmuffel. Also morgens komme ich auch schwer in die Gänge und würde gerne noch da ein bisschen länger mit meinem Kaffee sitzen. Aber ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wirklich dann dafür zu beten, dass das gleich alles reibungslos funktioniert. Und es hat wirklich oft wunderbar funktioniert, dass ich dann auch pünktlich zu meinem ersten Arbeitstermin gekommen bin. Für diese Kleinigkeiten zu beten, aber auch für große Dinge zu beten, wie wenn ich eine Nachricht höre, irgendwo im Ticker lese oder im Radio, einfach ein Stoßgebet zu beten, Gott, mach, dass dieser Krieg aufhört, das sind große Herausforderungen für unseren Glauben. Aber es ist so, dass Gott uns tatsächlich dazu auffordert. Er sagt, werfet eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt für euch. In einer anderen Übersetzung heißt es, überlasst eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und noch ein weiterer Vers, ich springe direkt weiter jetzt, aus Philipper 4, Vers 6, sorget nichts, betet um alles, egal wie klein oder groß die Sorge ist, egal um was es sich handelt, um alles. Wir sollen um alles bitten. Ein Teil des Entlastungspaketes wird in diesem Vers schon angedeutet. Ich habe ihn jetzt gar nicht komplett gelesen, nämlich Gottes Frieden. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Diesen inneren Frieden, das ist etwas, das ist so wertvoll. Wen kann jemanden aufhalten, der inneren Frieden hat? Niemand. Wen kann der verunsichern? Eigentlich niemand. Der innere Friede, mit dem ich durch den Alltag gehe, der gibt mir Kraft, der trägt mich schon durch. Und ich werde in diese Situation ja auch schon anders hereingehen. Ich werde dem Menschen, dem ich dann begegne, jetzt in meinem Beispiel meinem Sohn, schon ein Stück weit anders begegnen. Ich bin gelassener, ich bin ruhiger, ich bin diese Nervosität, die Zappeligkeit, die Angst, die ist weg oder zumindest vermindert. Das ist die erste Auswirkung eines Gebetes. Deswegen ist Entlastungspaket 1 Frieden. Krieg oder Frieden in dir, du entscheidest. Das sagte mal eine Lehrerin von mir. Und ich möchte euch mit einem Buch bekannt machen. Das ist dieses Buch hier, Sorge dich nicht, lebe, von Dale Carnegie. Das ist ein Klassiker. Manche grinsen, manche kennen es vielleicht schon. Wer kennt es? Ja, einige. Das ist ein Klassiker, den ich schon immer mal lesen wollte. Und letztes Jahr habe ich mir gesagt, so, jetzt, dann habe ich es mir bestellt und angefangen zu lesen und habe gedacht, das ist ja schon so ein bisschen altbacken. Ne? Und habe ich gedacht, wann ist es geschrieben? In den 80ern? Und dann habe ich das mal recherchiert. Es ist tatsächlich 1948 veröffentlicht worden. Und dann war das Buch für mich gleich noch wertvoller, weil es ist ein Geschichtswerk. Und dieses Buch beschreibt am Anfang die gesundheitlichen Risiken von Sorgen. Was würdet ihr sagen? Was geht euch in den Kopf? Also dieses Buch umfasst die Risiken in etwa so zusammen: Schlaflosigkeit, Depressionen, Magengeschwüre. Heute wissen wir, dass noch sehr viel mehr Risiken mit Sorgen verbunden sind. Denn heute wissen wir um unser Gehirn, um die Ausschüttung von dem Stresshormon Cortisol. Wenn das über lange Zeit immer wieder passiert und unser Körper unter ständigem Cortisol steht, greift das unser Immunsystem an und viele, viele chronische Krankheiten können begünstigt werden. Und wie effektiv ist es, dagegen seine Sorgen an Gott abzugeben und sein Gehirn mit innerem Frieden zu fluten? Es ist einfach gesundheitsfördernd. Ja, Stress und Sorgen sind der Gesundheitskiller. Und dieses Buch hat sehr, sehr viele Geschichten, die von Menschen handeln, die ihre Sorgen bekämpft haben. Und ich habe hier eine Geschichte, ich habe überlegt, ich habe es geübt, sie zusammenzufassen, aber ich möchte sie euch vorlesen. Ich hoffe, dass ihr dem gut folgen könnt. Ich kann diese Geschichte einfach nicht nacherzählen. Ich kann sie nur vorlesen. Nehmen wir den Fall von Galen Litchfield. Ich kenne Galen Litchfield schon seit mehreren Jahren. Er gehört zu den erfolgreichsten amerikanischen Geschäftsleuten im Fernen Osten. Er war 1942 in China, als die Japaner Shanghai eroberten. Und dies ist seine Geschichte. Er erzählte sie mir, als er einmal in meinem Haus zu Gast war. Kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor wimmelte es in Shanghai von Japanern. Ich war damals Direktor der Asiatischen Lebensversicherungsgesellschaft von Shanghai. Man schickte uns einen Armeeoffizier, der die Firma liquidieren sollte. In Wirklichkeit war er Admiral. Er befahl mir, seinen Leuten bei der Aufstellung einer Bilanz zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl in dieser Sache. Ich konnte mich fügen oder auch nicht. Und dieses auch nicht bedeutete den sicheren Tod. Ich half also, die Unterlagen zu sichten, weil es keine Alternative für mich gab. Aber einen Teil der Sicherheiten im Wert von $750.000 notierte ich nicht auf der Liste, die ich dem Admiral gab. Ich ließ diese Vermögensanteile weg, weil sie zur Filiale in Hongkong gehörten und mit der Firma in Shanghai eigentlich nichts zu tun hatten. Trotzdem wusste ich, dass ich ins Schwitzen geraten würde, wenn die Japaner es herausfanden. Und sie fanden es bald heraus. Ich war gerade nicht im Büro, nur mein Hauptbuchhalter. Er erzählte mir hinterher, dass der japanische Admiral einen Wutanfall bekam, mit dem Fuß aufstampfte und fluchte und mich einen Dieb und Verräter nannte. Ich hatte versucht, die japanische Armee zu betrügen. Ich wusste, was das bedeutete. Man würde mich ins Bridge House stecken. Das Bridge House war die Folterkammer der japanischen Gestapo. Freunde von mir hatten sich umgebracht, weil sie nicht in dieses Gefängnis kommen wollten. Andere Freunde waren nach tagelangen Verhören und Folterungen dort gestorben. Und jetzt würde man mich selbst ins Bridge House stecken. Was tat ich also? Ich erfuhr die Neuigkeit am Sonntagnachmittag. Vermutlich hätte ich zu Tode erschrocken sein sollen. Sicherlich hätte ich auch mit Entsetzen reagiert, wenn ich nicht eine sichere Methode zur Lösung von Problemen gehabt hätte. Schon vor Jahren hatte ich mir angewöhnt, mich an meine Schreibmaschine zu setzen und zwei Fragen auf ein Blatt Papier zu tippen, wenn ich mir Sorgen machte. Worüber mache ich mir Sorgen? Was kann ich tun? Er hat also dann vier Möglichkeiten notiert, zu flüchten, nicht im Büro aufzutauchen, zu versuchen, es vorher zu klären. Und Antwort Nummer vier, einfach ins Büro zu gehen, zu gucken, was passiert. Weil es war ja jetzt erstmal nur eine Nachricht, die er von seinem Hauptbuchhalter bekommen hatte. Und schließlich hat er gesagt, fliehen habe ich keine Chance. Es vorher zu klären, ich könnte alles vermasseln. Ich entscheide mich für Möglichkeit 4 und als er diese Möglichkeit getroffen hat, hat er seelenruhig geschlafen, ist ausgeruht und ganz normal ins Büro gekommen, hat diesen Admiral gesehen, der hat ihn angeschaut, Zigarette im Mundwinkel und hat nichts gesagt. Und wie cool, ja. Also ich finde, von dieser Coolness, von diesem Geschäftsmann können wir uns als Christen eine Scheibe abschneiden, weil wir haben auch noch einen großen Gott, mit dem wir rechnen. Und meine Sorgen, ehrlich gesagt, sind häufig kleiner als die Sorge, in einem Foltergefängnis zu landen. Ja, ich fand das einfach phänomenal und ja, vorbildhaft. Was kannst du also das nächste Mal tun, wenn du Sorgen hast? Wichtig ist oder sehr hilfreich ist es, diese Sorgen aufzuschreiben. Hier war noch ein anderes Beispiel am Ende des Buches, wo jemand alle seine Sorgen aufgeschrieben hat, hat sie in die Schublade gepackt, unterste Schublade des Schreibtisches, und hat dieses Blatt nach 1,5 Jahren wiedergefunden und festgestellt, keine von diesen Sorgen hat sich erfüllt. Die allermeisten unserer Sorgen erfüllen sich tatsächlich nicht. Und wenn ich diese Sorgen aufgeschrieben habe, kann ich gleichzeitig Lösungen aufschreiben. Was kann ich tun? Okay, was wäre der allerschlimmste Fall? Okay, und dann, was kann ich denn dagegen tun? Und dann verschiedene Möglichkeiten zu überlegen und mich dann für einen zu entscheiden. Das Positive dabei ist, dass wir wieder ins Arbeiten kommen, dass wir aktiv werden und nicht in dieser Sorgenspirale versinken. Deswegen, oh, ich habe gar nicht weitergeklickt, sehe ich gerade, Entschuldigung. Ach nee, es war schon richtig so, genau. Deswegen war, das gehörte noch zum ersten Entlastungspaket, denke nicht über deine Sorgen nach, überlasse sie Gott und denke in Lösungen. Gottes Entlastungspaket 2. Seine Überraschungen. Ich nenne es einfach mal Überraschungen. Es gibt in der Bibel da sehr, sehr viele verschiedene Worte für. Gaben, seine Gnade, sein Segen, seine Segnungen oder seine Verheißungen. In der Bibel gibt's da viele, viele Worte für Gottes Entlastungspakete. Und ich habe einen Klassiker mitgebracht, Psalm 23. Du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Du schenkst mir voll ein. Mein Becher fließt über. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Ich könnte jetzt hier noch weiter viel erzählen, aber ich kann euch zusichern, dass häufig in den Krisen meines Lebens, dass ich Gott gebeten habe, Gott, gib mir doch ein Zeichen, dass du da bist, dass ich irgendjemanden getroffen habe, der mir etwas gesagt hat, was von Gott kam, eine Ermutigung kam, oder dass mich jemand angerufen oder mir geschrieben hat, oder auch wenn ich selbst auf jemanden zugegangen bin. Manchmal hilft es auch wirklich nicht zu warten, sondern einen Freund anzurufen und zu sagen, hey, mir geht's gerade schlecht, ich bin gerade in einem Tief. Dass ein Freund oder eine Freundin sich für mich Zeit genommen hat. Und Gott hält in diesen Krisen Schätze für uns bereit. Und Überraschungen. Petrus fragte, was ist mit uns? Wir haben doch unseren Besitz aufgegeben und sind mit dir gegangen. Das ist diese Frage danach, was haben wir denn davon, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen und auch so manches auf uns zu nehmen, Zeit für ihn zu investieren. Und Jesus sagt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Frau, seine Geschwister, seine Eltern oder seine Kinder zurücklässt, um sich für Gottes Reich einzusetzen, der bekommt es hier auf dieser Erde vielfach wieder und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ich finde diesen Vers schwierig. Ich finde ihn sehr geheimnisvoll. Ich finde, man darf diesen Vers nicht missbrauchen im Sinne von, du bekommst es 1:1 zurück. Denn so ist es ja oft nicht. So ist auch nicht unsere Erfahrung. Auch Christen leiden oder zerbrechen an Problemen. Aber es geht hier erstmal um eine extreme Situation. Es geht erstmal um die Jünger, die ja wirklich 3 Jahre lang alles verlassen haben. Und Jesus versichert ihnen, es wird sich gelohnt haben. Er antwortet direkt auf die Frage des Petrus. Er weist sie nicht zurück und sagt, hör mal, also das soll dir doch wohl Ehre genug sein, mit mir unterwegs gewesen zu sein und jetzt hab dich mal nicht so, sondern er nimmt das ernst, seine Sorgen, dass er, ja, diese Frage danach, kommen wir zu kurz? Und Jesus sagt, ihr werdet es vielfach zurückbekommen. Und dieses Vielfach, ja, ist natürlich erstmal ein Bild. Und es bedeutet auch, ihr werdet es auf eine Art und Weise zurückbekommen, mit der ihr vielleicht gar nicht rechnet. Es wird vielleicht eure Erwartungen übertreffen. Und es können alle möglichen Segnungen sein, die Gott uns zukommen lässt. Und das ewige Leben, das ist wieder so ein Geheimnis. Ewig bedeutet erstmal von Zeitalter zu Zeitalter, aber es bedeutet auch Wohlgefallen, vollkommen. Jesus möchte, dass wir ein ewiges Leben jetzt schon beginnen. Ein Leben, das herrlich ist, das frei ist von Sorgen und voller Frieden. Und Paulus sagt, ich bin sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und das ist etwas, was jetzt schon beginnt, aber noch nicht völlig da ist. Aber wir dürfen die Augen offen halten nach Gottes Schätzen in unserem Alltag und besonders in unseren Krisen. Das ewige Leben ist kein billiger Trost. Es wurde ja häufig verspottet. Heinrich Heine sagte noch, das Eia Popeia vom Himmel, ja, da sollt ihr geködert werden. Aber so ist es nicht. Es ist eine tiefgreifende Hoffnung, die uns aber dazu anspornen soll, etwas zu tun und auch dieses Leben schon zu gestalten und diese Welt zum Positiven zu verändern. Ich komme jetzt zum letzten Entlastungspaket, zum Entlastungspaket 3, und ihr fragt euch wahrscheinlich, was soll denn jetzt noch kommen? Was kann da noch kommen nach dem ewigen Leben? Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber es lautet, wirf deine Sorgen auf Gott und denke an andere. An andere zu denken und anderen etwas Gutes zu tun, sich zu engagieren, ist ein sehr effektives Mittel gegen Sorgen. Es lenkt uns erstmal ab von uns selbst. Wir können unsere Sorgen darüber vergessen. Es ist eine andere Art und Weise, als jetzt selbst für seine Sorgen zu kämpfen, sondern erstmal seinen eigenen Kram, wo ich manchmal auch gar nichts tun kann, beiseite zu legen und zu gucken, wo kann ich mich um andere kümmern. Der berühmte Psychoanalytiker Alfred Adler, einer der Väter der Psychoanalyse, sagte zu seinen Patienten, bemühen Sie sich jeden Tag herauszufinden, wie Sie jemandem eine Freude machen könnten. Und er gab diesen Rat auch Menschen, die suizidgefährdet waren. In Matthäus 6, ich habe jetzt die Verse hier umgedreht, weil ich finde, es passt besser so. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles, was ihr braucht, das alles zufallen. Sorgen wäre hier eigentlich besser übersetzt mit ängstigen, denn Jesus meint hier eigentlich, ängstigt euch nicht vor morgen. Vorsorgen, planen, Vorbereitung treffen, Lösungen für Probleme finden, das ist natürlich alles gut und wichtig. Aber sich ängstigen, sich zersorgen, verzweifeln über Probleme, das hilft uns nicht. Und das hat auch noch niemandem geholfen. Es lähmt uns, es blockiert uns und wie gesagt, es ruiniert unseren Schlaf und unsere Gesundheit. Um diese negativen Gedanken, die uns herunterziehen, ersetze ich am besten mit positiven Gedanken. Und das geschieht ganz automatisch, wenn ich mich um andere kümmere. Dieses trachtet nach Gottes Reich, das ist für mich so ein sperriger Begriff immer noch, obwohl ich auch schon viele Jahre Christ bin. Aber an andere zu denken, bedeutet ja eigentlich an Gott zu denken. Jesus sagte, was ihr den anderen Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Also trachtet nach Gottes Reich ist eigentlich, sich für das Gute einzusetzen, für unseren Nächsten oder auch für diese Erde. Das kann vieles bedeuten. Das wird uns herausholen aus unseren Sorgen. Ich habe noch eine Geschichte aus diesem Buch am Ende meiner Predigt mitgebracht, die kann ich euch aber ganz gut nacherzählen. Es geht um eine Frau, die ihren Neffen im Krieg verloren hat. Und dieser Neffe war sehr, sehr bedeutend für sie. Und sie fällt in eine Depression. Ihr Leben hat keinen Sinn mehr. Sie geht nicht mehr zur Arbeit, vernachlässigt ihre Freunde. Und dann irgendwann findet sie einen Brief von diesem Neffen, den er ihr mal vor langer Zeit geschrieben hat, als ihre Mutter gestorben war. Und dieser Neffe wollte sie trösten mit diesem Brief und sagte, du wirst über den Tod deiner Mutter hinwegkommen, weil du bist so eine starke Frau und du hast mich immer so Schönes und Gutes gelehrt, nämlich zu lächeln und die Dinge anzunehmen wie ein Mann. Und als sie diesen Brief gelesen hat, dann war es ihr so, als würde dieser Neffe neben ihr stehen und sagen, was machst du denn jetzt? So, und komm wieder zurück ins Leben. Und sie hat dann genau das gemacht. Sie hat angefangen, Soldaten Briefe zu schreiben. Sie hat angefangen, sich zu engagieren. Sie hat Abendkurse belegt, neue Freunde gefunden, ist wieder zur Arbeit gegangen. Und sie beschreibt ihr Leben danach als glücklich und so, wie ihr Neffe das gewollt hätte. Ich wollte noch den Satz ergänzen, das ist mir wichtig, dass es natürlich nicht für schwer depressiv erkrankte Menschen damit getan ist. Manchmal müssen auch Medikamente nachhelfen. Aber für, sag ich mal, Menschen, die sich in einer depressiven Phase befinden oder in einem Tief befinden, kann es sehr, sehr gut sein. Und das heißt ja auch bei den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat und nicht jeden Tag 30 gute Taten und gar nicht mehr an sich selbst zu denken. Natürlich brauchen wir auch die Erholung und die Zeit für uns selbst. Noch zum Schluss, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich habe ganz am Schluss die Jahreslosung für dieses Jahr mitgebracht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich finde diese Jahreslosung genial, weil Gott ein Gott ist, ich wollte schon sagen ein Mensch ist, Gott ein Gott ist, der uns sieht in all unseren Gefühlen, in all unseren Gefühlslagen, in unserer Freude, in unserer Depression, in unserer Verzweiflung, unsere Situation, und er möchte uns herausfordern, mit ihm zu rechnen. Alle unsere Sorgen, jede Situation, ob sie klein oder groß ist, und auch diese Weltsituation zu ihm zu bringen. Amen.